Meditation am Obermarkt Gelnhausen aus der Vortragsreihe Der edle achtfältige Pfad, gehalten im Jahr 2015. Der dritte Vortrag mit dem Titel Samadhi, rechte Schauung. Im ersten Vortrag aus der diesjährigen Reihe Der edle achtfältige Pfad befassten wir uns mit der wichtigsten Lehre des Buddha, dem bedingten Entstehen. Beim zweiten Vortrag ging es um eine Anwendung des bedingten Entstehens, nämlich darauf, wie es kommt, dass wir ganz häufig unzufrieden sind. Der Buddha nennt dies die vier edlen Wahrheiten, nämlich erstens die Wahrheit von der Unzufriedenheit, von Dukkha. Zweitens die Wahrheit vom Entstehen der Unzufriedenheit. Drittens die Wahrheit vom Aufhören des Unzufriedenseins. Und viertens die Wahrheit vom Pfad zum Beenden der Unzufriedenheit. Dieser Pfad zum Beenden der Unzufriedenheit ist das, was der Buddha auch den edlen achtfältigen Pfad nennt. Dieser edle achtfältige Pfad besteht aus 8 Pfadgliedern, die wir nicht alternativ gehen können, vielmehr sind alle 8 Übungsfelder nötig, jedes einzelne davon. Es ist auch nicht so, dass wir erst ein Pfadglied perfektionieren und uns dann dem nächsten zuwenden können. Vielmehr müssen wir gewissermaßen auf allen 8 Baustellen gleichzeitig arbeiten. Aber das klingt komplizierter, als es ist. Die Pali-Bezeichnung für das erste dieser 8 Pfadelemente ist Samadhi. Sehen wir uns den Begriff näher an. Der Begriffsbestandteil Sama wird allen 8 Pfadelementen vorangestellt und er wird meist entweder mit rechte oder mit vollkommene übersetzt. Die altindischen Sprachen Pali und Sanskrit sind indogermanische Sprachen, sie sind also mit den meisten europäischen Sprachen, namentlich mit der deutschen, verwandt. In Sama steckt mit dem Wortstamm Sam etwas, das wir auch aus den deutschen Worten sammeln, gesammelt und zusammen kennen. Auch das lateinische Summa und das deutsch davon abgeleitete Wort Summe sind hier zu nennen. Es drückt also etwas aus, was aus vielen Einzelheiten besteht, die alle zusammenkommen, die alle gesammelt werden, die sich alle aufsummieren. Die Übersetzung vollkommene bedeutet, dass dieses Pfadglied bis zur Perfektion eingeübt wurde. Es bezeichnet gewissermaßen die Vollendung eines Einübensprozesses. Die Einübung selbst, das Training, setzt voraus, dass die Übungen auf rechte, also auf richtige Weise geübt werden. Fortwährendes, immer perfekteres Einüben bestimmter Verhaltensweisen führt also zur vollkommenen Beherrschung des Eingeübten. Solange wir etwas noch einüben, beispielsweise das Pfadglied Schauung, spricht man auch vom Pfadmoment. Dann ist es noch nicht voll entwickelt, ist aber dabei, sich in die richtige, rechte Richtung zu entwickeln. Ist diese Übung dann erfolgreich abgeschlossen? Dann spricht man vom Fruchtelement. Wir können die Früchte unserer Exerzitien, unserer Übungen ernten. Dann haben wir das Pfadglied zur Perfektion eingeübt. Das Bild, das für den edlen achtfältigen Pfad verwendet wird, ist das Bild des achtschweifigen Rades, des Dharma-Chakra, des Rades der Lehre. Wie wir es hier an der Wand unseres Meditationsraums, an der Rückwand abgebildet haben. Da scheint ein gewisser Widerspruch zum Wort Pfad zu bestehen. Was ist es denn nun? Ein Rad oder ein Pfad? Tatsache ist, dass zu einer Fortbewegung zwei Dinge nötig sind. Nämlich einerseits ein Pfad, ein Weg, eine Straße und andererseits ein Verkehrsmittel. Seien es die Füße, ein Radfahrzeug, was auch immer. Es gibt Beschreibungen, die den Pfad als eine Abfolge einzelner Schritte zeigen. Nämlich beispielsweise im Upanishad-Sutta, wo die Pfadabschnitte Unzufriedenheit, also Dukkha, Vertrauen, Sada, Pamoccha, Freude, Piti, Begeisterung und so weiter nacheinander folgen. Es entsteht eines nach dem anderen. Beim edlen achtfältigen Pfad ist es hingegen eher so, dass wir alle Pfadglieder gleichzeitig entwickeln müssen. Wir üben an diesem und dann an jenem, dann wieder an einem anderen und so bewegen wir uns allmählich zum Ziel voran. Ganz ähnlich ist es bei einem Rad mit Speichen. Alle Speichen sind nötig, damit sich das Rad gut fortbewegt. Fehlen einzelne Speichen oder sind sie zu schwach? Dann läuft das Rad nicht rund. Das Bild des achtspeichigen Rades soll uns also gewissermaßen immer wieder daran erinnern, dass wir alle acht Elemente immer perfekter, Sama, einüben sollen, wenn wir spirituell vorankommen wollen, wenn wir zu einem immer perfekteren Wesen werden wollen. Ein vollendetes Wesen, dass alle diese acht Baustellen erfolgreich bearbeitet hat, alle acht Übungsfelder zur höchsten Perfektion entwickelt hat, nennen wir eine oder einen Buddha. Soweit zum Begriff Sama, mit dem jedes der acht Übungsfelder bezeichnet wird. Kommen wir also nun zum eigentlichen Thema des heutigen Tages, das erste Übungsglied, das zunächst richtig, dann immer besser und zum Schluss bis zur Perfektion eingeübt werden soll. Ditti. Ich habe es hier mit Schaum übersetzt und lehne mich damit an den Begriff an, den mein Lehrer Sangharakshita in Englisch mit Perfect Vision beschrieben hat. Die häufigste deutsche Übersetzung ist hingegen das Wort Ansicht. Das Wort Ansicht ist jedoch meist eher negativ besetzt. Etwa wenn man sagt, ja, das ist deine Ansicht, ich sehe die Sache ganz anders. Damit verweisen wir darauf, dass es unterschiedliche Ansichten zu einer Sache geben kann. Dann könnte es sein, dass eine Ansicht richtig ist, die andere falsch. Oder aber, dass jede der beiden nur bestimmte Seiten einer Sache betrachtet und so zu völlig verschiedenen Einschätzungen kommt. Auch das Pali-Wort Ditti, das wirklich Ansicht heißt, ist genauso negativ besetzt. Das Problem mit Ansichten wird traditionell mit dem Gleichnis von den Blinden und dem Elefanten erläutert. Ich zitiere es hier nach Wikipedia leicht gekürzt. Zitat: Im Gleichnis Die blinden Männer und der Elefant untersucht eine Gruppe von Blinden einen Elefanten, um zu begreifen, worum es sich bei diesem Tier handelt. Jeder untersucht einen anderen Körperteil, aber jeder nur einen Teil, wie zum Beispiel die Flanke oder den Stoßzahn. Dann vergleichen sie ihre Erfahrungen untereinander und stellen fest, dass jede individuelle Erfahrung zu ihrer eigenen, vollständig unterschiedlichen Schlussfolgerung führt. Im Gleichnis steht die Blindheit für nicht in der Lage sein, klar zu erkennen. Der Elefant steht für die Realität oder Wahrheit. Und diese Geschichte soll aufzeigen, dass die Realität sehr unterschiedlich verstanden werden kann, je nachdem, welche Perspektive man hat oder wählt. Dies legt nahe, dass eine scheinbar absolute Wahrheit durch tatsächliche Erkenntnis von nur unvollständigen Wahrheiten auch nur relativ wahr, das heißt individuell und subjektiv verstanden werden kann. Soweit Wikipedia. Jede einzelne Ansicht ist also durch ihren Blickwinkel oder durch den Standpunkt des Betrachters einseitig. Das wird in den Sozialwissenschaften besonders deutlich durch die verschiedenen Ismen, die jede ihre eigene Ansicht haben. Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus, Nationalismus, Katholizismus, Protestantismus, Idealismus oder Materialismus. Alle haben einzelne völlig richtige Aspekte. Dass sie jedoch andere ebenso richtige Aspekte ignorieren, nicht sehen oder nicht sehen wollen, sind sie einseitig. In der momentanen gesellschaftlichen Diskussion heißt es zum Beispiel häufig, der Islam sei eine tolerante Religion, der Islamismus jedoch eine verbohrte, einseitige, scheuklappenbewehrte Einstellung. In diesem Zusammenhang muss man feststellen, dass der westliche Name für den Dharma, also die Lehre des Buddha, nämlich Buddhismus, ebenso ein Begriff ist, den jeder aufrichtige Buddha-Schüler und jede klarsehende Buddha-Schülerin eigentlich zurückweisen sollte, denn sie ist Ditti, eine einseitige Ansicht. Der Begriff Ditti ist also im Pali negativ besetzt und der Buddha wird deshalb nicht müde zu betonen, er habe keine Ansichten. Eben weil eine Ansicht auf einem Blickwinkel von vielen möglichen, aus einem Standpunkt von unterschiedlichen möglichen und berechtigten Standpunkten betrachtet wurde. Der Begriff Ditti ist also in den buddhistischen Lehren grundsätzlich negativ besetzt, außer in dem zusammengesetzten Terminus Samaditti. Da erhalte ich die Übersetzung vollkommene Ansicht nicht für sinnvoll, sondern übersetze Samaditti mit vollkommene Schauung, also eine Betrachtung unter allen möglichen Aspekten, aber auch nicht nur als Summe der Aspekte, sondern gewissermaßen auch als ganzheitliche Betrachtung in die Natur des Phänomens. Auch für die noch nicht vollkommene Schauung halte ich den Terminus rechte Ansicht für hilfreich. Denn das wäre ja so, als gäbe es jemanden, der vorschreibt, du musst dir das Phänomen nur von rechts oder nur von links ansehen oder umgekehrt. Rechte Schauung ist vielmehr der Versuch, eine Annäherung an eine ganzheitliche Erfassung des Phänomens. Ich habe in meinem letzten Vortrag aus dieser Reihe, nämlich im Vortrag über die vier edlen Wahrheiten, übrigens einen solchen Perspektivwechsel zwischen zwei Ansichten einmal durchgespielt, indem ich nämlich das Essen eines knusprigen Hähnchens wahlweise aus der Sicht des Essers und des Hähnchens beschrieben habe. Das ist vielleicht eine ganz gute erste Annäherung an ein Phänomen. Oder nehmen wir ein aktuelles Beispiel, die Flüchtlingskrise. Es gibt zahlreiche Menschen in Deutschland, die am liebsten die Grenzen ganz zumachen möchten. weil sie sich nicht in die Situation eines um sein Leben fürchtenden Flüchtlings versetzen können oder wollen. Und es gibt andere, die am liebsten alle Bedrängten dieser Welt in Deutschland aufnehmen würden, ohne dabei die Folgen für dieses Land, die Menschen hier, die Zuwanderer selbst, die Natur und so weiter bedenken zu wollen. Ähnlich ist es in fast allen Bereichen. Hier hilft zunächst die Praxis des Perspektivwechsels, langfristig die ganzheitliche Betrachtung unter Zuhilfenahme der Lehre vom wechselseitigen Entstehen in Abhängigkeit. Paticca Samuppada, wie im ersten Vortrag dieser Reihe dargelegt. Es wird jemand natürlich nur dann beginnen, den edlen achtfältigen Pfad zu praktizieren, wenn er oder sie den Eindruck hat, wie oberflächlich dieser auch noch sein mag, dass es nützlich ist, diesen Pfad zu praktizieren. Daher ist ein solcher Eindruck so etwas wie eine rechte Vision. Es ist noch keine vollkommene Schau, aber es ist der Eindruck davon, dass dies hilfreich ist, eine gewisse rudimentäre Vision davon, wohin es gehen soll. Eine anfängliche, wenn auch nur schemenhafte Vision vom Pfad und der Richtung, in die er geht, sowie vom Ziel ist also nötig, um sich zu entschließen, den Pfad zu beschreiten. Das ist der Grund, warum Samadhi an erster Stelle der Pfadglieder genannt wird. Wenn wir den Pfad dann beschreiten, allmählich auf ihm vorankommen, wird sich Stück für Stück eine immer klarere Sicht des Zieles und des Pfadverlaufs ergeben. Das heißt übrigens nicht, dass es nicht immer wieder auch dazu kommt, dass wir durch weiteres Studium verwirrter werden. Na, es ist vielmehr so, dass das den meisten Menschen so geht, die sich mit dem Dhamma intensiver zu beschäftigen beginnen. Dabei kann unsere anfängliche Vision verloren gehen. Das führt bei zahlreichen Leuten dazu, dass sie den Pfad nicht weiter beschreiten. Wenn wir uns aber in solchen Krisensituationen an hilfreiche und einfühlsame, im Dharma erfahrene Menschen wenden, wird nicht nur die anfänglich unscharfe Vision wiederkehren, sondern wir werden allmählich auch klarer sehen. Hier in unserem Gelnhäuser Meditationsraum am Obermarkt haben wir daher im Blickfeld der Besucherin eine Wand, in der drei Dinge erkennbar sind. Erstens, ein Auszug aus dem sogenannten tibetischen Lebensrat, das allen, die sich schon mal damit beschäftigt haben, verdeutlicht, welche Probleme wir im normalen, unerleuchteten Leben haben. Zweitens gibt es da ein Mandala, in dem durch 5 verschiedenfarbige Buddha-Figuren die wichtigsten Aspekte dessen, was erreichbar ist, aufgezeigt werden. Und schließlich ist da der Spiralpfad aufgezeigt, eine Darstellung, die sich an das Upanishad-Sutta des Buddha anlehnt. Hier wird gezeigt, welche einzelnen Etappen wir auf dem Pfad zu bewältigen haben und woran wir unsere Fortschritte erkennen können. Diese Gestaltung der Stirnwand unseres Meditationsraums ist also der Versuch, die rechte Vision im Auge zu behalten, wann immer wir uns in unserem Meditationsraum versammeln. Und auch die Abfolge der Vortragsreihen und Kurse soll helfen, eine rechte Vision vom buddhistischen Pfad zu verwirklichen. In einem ersten Schritt soll versucht werden, durch diese Vortragsreihe eine Vision davon zu geben, was man üben kann, um sich zu vervollkommnen. Dabei sollte die Erkenntnis und die Einsicht steigen, dass das alles vernünftig ist, dass wir das irgendwie implizit schon immer wussten. Aber dass es in dieser Klarheit dargelegt, unser Handlungsprogramm für unsere Selbstentwicklung sein kann und vielleicht auch werden sollte. In einem Kurs Anfang des nächsten Jahres besteht die Möglichkeit, die Sicht des Buddha auf unser normales Leben nachzuvollziehen und uns damit der Unzulänglichkeit unseres normalen Denkens, Fühlens und Handelns bewusst zu werden. Und im zweiten Teil des nächsten Jahres haben wir dann die Möglichkeit, den Spiralpfad näher kennenzulernen. Die Stufen, die wir emporschreiten können, um uns zu perfektionieren. Den ersten Teil dieses Spiralpfades kann man übrigens auch als die Wissenschaft vom Glück bezeichnen. Durch bestimmte Übungen, durch eine klar beschriebene ethische Ausrichtung, durch angemessene Meditationstechniken und durch ganz wenig kognitiven Input ist es uns möglich, diesen Pfad des Glückes zu betreten. Auf diese Weise werden wir allmählich zu einem psychisch gesunden Individuum, das mit sich im Reinen ist. Das ist die Umsetzung der Wissenschaft vom Glück, der erste Teil des Spiralpfades. Den zweiten Teil dieses Spiralpfades nenne ich die Wissenschaft von der Befreiung. Auf diese Weise kann sich das psychisch gesunde, glückliche Individuum allmählich von allen Zwängen befreien. Aber das ist Zukunftsmusik. Vorher sollten wir uns auf jeden Fall mit der Wissenschaft vom Glück befassen. Und damit wir bereit sind, uns darauf einzulassen, soll diese Vortragsreihe über den edlen achtfältigen Pfad einen Eindruck, eine rechte Vision davon vermitteln, was möglich ist und wie dieses erreicht werden kann. Wenn ihr also am Ende dieser Vortragsreihe eine erste schemenhafte Vision davon habt, dann ist das Ziel dieser Vorträge erreicht und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr diese Wissenschaft vom Glück erleben, auskosten, verwirklichen wollt. Oder ob ihr lieber was anderes machen möchtet.